Anstoß, der Fußball-Podcast.
Was für ein Tag für Spanien. Krass. Carlos Alcaraz wird Wimbledon-Sieger. Darüber werden wir natürlich sprechen in der heutigen Podcast-Folge und über das Finale der Copa America. All das mit Fabian Wittke.
Ich grüße dich. Das ist doch diese Gefängnisinsel da vor San Francisco, oder?
Ja, die ist das.
Ja. Wir machen auch keine Gefangenen und werden natürlich auch nochmal, ich muss mal ganz kurz den Rückspiegel so ein bisschen, während der Fahrt macht man das denn so, man guckt so ein bisschen verstohlen nach oben rechts und den Rückspiegel stelle ich nochmal richtig ein, damit wir natürlich auch den richtigen Blickwinkel auf das haben, was jetzt mittlerweile Geschichte ist. Die EM 2024 ist Geschichte.
Ja, wollen wir doch über die EM sprechen, über die Europameisterschaft, über die Euro, ja, über die Heim-EM.
Ja, die Fipsi Lahm als wirklich sehr, sehr guter Klassensprecher wirklich ganz toll über die Bühne bekommen hat, oder?
Ja, hat er gemacht. Er hat nochmal Jude Bellingham kritisiert für seine Klötengeste und er hat die deutschen Fans kritisiert. Das völlig zu Recht, finde ich. Stichwort Marco Correa. Da habe ich später auch noch eine Meinung, die ich gerne hier kundtun würde. Ansonsten würde ich, weil du es nicht machst, mal kurz sagen, wer ich bin. Ich bin Michael Augustin. Wir beide machen wöchentlich diesen Podcast, der jetzt kein EM-Podcast mehr ist, denn die EM ist ja vorbei. Wir sind einen Tag nach dem EM-Finale, haben uns nicht persönlich zu dieser Aufnahme getroffen, sondern sind räumlich getrennt, aber über eine Internetleitung miteinander verbunden. Heute ist der 15.07.2024. Es ist 20.20 Uhr. Der ARD-Brennpunkt zum Europameister Spanien dürfte inzwischen im vollen Gange sein. Und damit wären wir ja schon fast im Thema, oder? Wolltest du mir noch mal ein bisschen was aus deinem Leben erzählen? Wie hast du das Finale geguckt? Das würde mich mal interessieren. Fabian, wie hast du das EM-Finale gestern zwischen Spanien und England verfolgt? Wie und wo und mit wem? Und ach, nimm mich mal mit so in deinen EM-Kosmos.
Also du siehst mich hier im Prinzip gerade so ein bisschen in eine gewisse Verwahrlosung hineingleiten. Also, weil ich habe hier immer noch so eine kurze, eine Shorts an, die am Hintern noch so ein bisschen nass ist, weil ich gerade eben mit so einem Schlauchboot auf der Alster gewesen bin. Ja, das habe ich da einfach mal so ins Wasser geschmissen und bin da so ein bisschen paddeln gewesen. Und im Prinzip so in der gleichen Stimmung habe ich auch gestern das EM-Finale gesehen. Zwar nicht auf dem Wasser und auch nicht paddelnd, aber ich bin gestern, so habe ich so einen richtig schönen, herrlichen, langen Lauf gemacht mit meinem Kumpel Johannes, liebe Grüße an dieser Stelle. Und dann bin ich in so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin an einem Sonntag, an dem man nichts Böses ahnte, plötzlich in so eine Ladung Freunde reingelaufen. Quasi wie diese Crash-Test-Dummies früher und meine Freunde waren dann die Wand und dann sind wir da so zusammengeprallt und plötzlich war die Euphorie größer, als wir es für möglich hielten. Und naja, wie das dann manchmal so ist, Dann kommt der eine auf eine blöde Idee und die andere auch. Und dann hatten wir plötzlich auf mal so ein roséfarbenes Getränk im Glas, das dann auch so ähnlich heißt wie die Farbe. Und dann grinsten wir alle so erstmal so ein bisschen beseelt, müde noch durch das Laufen und fröhlich durch den Tag in die Sonne hinein. Und dann würde ich mal sagen, die einen oder die anderen haben ja dann so Chips, mit denen sie dann in so ein Spiel starten. Und ich würde sagen, bei uns war noch so ein Weh dazwischen. Wir hatten alle so einen leichten Schwips. Und in dieser launigen Atmosphäre haben wir dann das Spiel geguckt. Und ich musste mich wirklich konzentrieren, während Teile dieser illustren Runde auf der Couch schon einschliefen. Obgleich des gewissen Pegels, würde ich sagen, der Pegelstand stieg so sehr, dass nicht mal Hammerett die Gehirnzellen nicht rosten ließ. Und ich musste mich konzentrieren, aber ich würde sagen, für diesen Podcast habe ich natürlich wie immer alles gegeben und deswegen bin ich auch voll auf der Höhe. Aber genau in dieser Melange habe ich dann dieses Spiel verfolgt. Wie hast du es denn verfolgt? War es bei dir auch so feuchtfröhlich, so selig?
Ja, so ähnlich. Also ich habe es alleine geguckt, zu Hause auf der Couch. Ich bin ein Profi und wichtige Fußballspiele gucke ich alleine, damit ich mich voll auf sie konzentrieren kann. Klingt unspektakulär. Nee, ich hatte jemanden ursprünglich eingeladen, aber der konnte dann nicht und ich fand es auch gar nicht so schlimm. Also ich habe es sehr gerne alleine geguckt. Meine Frau war noch dabei, die musste so arbeiten, saß dann mit dem aufgeklappten Laptop auf dem Schoß, auch auf der Couch, hat dann kurz mal aufgeguckt, als dann Tore fielen. Wir waren beide für England, sie, weil sie mal in England studiert hat und ein großes Herz für England hat. Und ich bin ein großer Fan der englischen Fußballkultur. Ich habe das ja auch an der einen oder anderen Stelle hier in diesem Podcast mal erzählt. Ich war früher häufiger mal auch Premier League-Spiele gucken, als man da nicht nur Japaner und andere Touristen auf der überteuerten internationalen Tribüne traf, sondern als man noch zwischen den Lads und Mates saß und ja, das hat Spaß gemacht und irgendwie hat mich England so, das war so Anfang der 2000er gepackt und deswegen war ich für die englische Nationalmannschaft, aber natürlich hat sich mein Fußballherz trotzdem auch ein bisschen gefreut für Spanien, weil ich glaube, wir können ohne jetzt ins Schwafeln zu geraten festhalten, dass mit Spanien die einzig richtige Mannschaft diesen EM-Titel gewonnen hat. Das Team, das alle 7 EM-Spiele gewonnen hat, das 15 Tore in diesen 7 EM-Spielen erzielt hat und somit einen neuen EM-Rekord aufgestellt hat. Ja, also Spanien hat gewonnen und das war dann auch völlig okay so.
Ich glaube übrigens, ich hätte damals, oder beziehungsweise was heißt damals, ich hätte, glaube ich, einfach mal ein Spanien-Spiel besuchen sollen. Ich glaube, ich habe das auch schon mal in diesem Podcast erzählt. Damals, jetzt ist das damals richtig gesetzt, 2014, als Deutschland Weltmeister wurde, da war ich ja bei dem einzigen Spiel, das Deutschland nicht gewonnen hat. Also ich habe da ja auch so ein goldenes Händchen dafür. Auch wenn das ein bisschen cringe klingt, das klingt so ähnlich wie diese Sprüche, so nach dem Motto, ah, soll ich nochmal ganz kurz aufs Klo gehen, dann fällt bestimmt gleich wieder ein Tor. Aber nein, damit wollte ich nur sagen, hätte ich möglicherweise ein Spiel nochmal von Spanien besucht, dann hätten sie möglicherweise auch nicht gewonnen. Aber nein, um es sozusagen wieder zurückzubringen, du hast natürlich absolut recht, also finde ich auch. Also einfach muss man, glaube ich, sagen, die Mannschaft, die in allen Bereichen am reifesten war. Ne? Also ohnehin stellt man ja immer fest, im Vergleich zum Vereinsfußball, dass die Nationen taktisch logischerweise, einfach weil sie nicht eingespielt sein können, also nicht so eingespielt sein können, wie die Vereine, irgendwie taktisch natürlich irgendwie so ein bisschen hinten anstehen und es wirkt einfach da hin und wieder kryptisch, es sei denn, man ist Österreich und hat dann vielleicht aber nicht die guten Einzelspieler wie andere Nationen. Ansonsten fand ich, war Österreich taktisch irgendwie sehr, sehr reif, aber wenn man sozusagen alle Bereiche, die für ein erfolgreiches Fußballspiel nötig sind, dann würde ich sagen, alle Abteilungen haben von Spanien irgendwie so die besten Jahreszahlen abgegeben und von daher haben sie auch absolut verdient am Ende den EM-Titel mit nach Hause genommen.
Ja, und ich finde, erinnere dich mal an den erfolgreichen spanischen Fußball, da reden wir über die Jahre 2008, 2010, 2012, Tiki-Taka in Perfektion. Das waren aber ja zum Teil früher einschläfernde Passfolgen, Ballstaffetten, 34, 35, 36 Kontakte am Stück ohne Raumgewinn, um den Gegner auch einfach die Dominanz vorzuführen und auch ein bisschen müde zu spielen. Und heute hast du da auf den Flügeln zwei absolute Topspieler, Nico Williams links auf dem offensiven Flügel seit Freitag 22, Lamine Yamal rechts auf dem Flügel seit Samstag 17 Jahre jung. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie könnte eigentlich so eine EM-Top-11 aussehen? Und ich hätte auf ganz vielen Positionen Spanier. Also bei mir wären die offensiven Flügel eben mit Yamal und Williams besetzt. Aber auch die Außenverteidiger, Carvajal rechts und Cucurella links, finde ich auch unfassbar gut. Und das Mittelfeldzentrum mit Rodri, der ja auch nicht ohne Grund zum Spieler des Turniers gewählt wurde, und Fabian Ruiz, finde ich eben auch super. Und dann bist du auch noch bei Dani Olmo, den würde ich da auch noch irgendwie einbauen, der im offensiven Mittelfeld ja das permanent angedeutet hat, oder nicht nur angedeutet hat, sondern auch gezeigt hat, was er bei RB Leipzig hier und da mal in Bundesligaspielen angedeutet hat und der ja dann auch ehrlich gesagt erst so richtig drin war im Team, nachdem Toni Kroos Pedri rausgetreten hatte. Wahrscheinlich wird Dani Olmo Toni Kroos für dieses Foul im Nachhinein dankbar sein, aber ja, auch der hat einfach unfassbar gut gespielt, vor allen Dingen dann in Kombination mit Yamal und mit Nico Williams. Und weißt du, was mir noch auffällt? Lamine Yamal, der wird jetzt noch besser. Wenn der nämlich nach der Sommerpause zurückkehrt zu seinem Verein, zum FC Barcelona, und da ins Training einsteigt, dann wird er von Hansi Flick trainiert und von HW4, von Heiko Westermann. Ja,
von Heiko, der ist jetzt Co-Trainer. Ja, kultig, ne? Also dann denkt man sich auch so, also wenn das mal einer irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie so genau vorausgesagt hätte, dann hätte man gesagt so, ja, klar. Also irgendwann wird Heiko Westermann, der ja natürlich auch dafür bekannt ist, dass er vor allen Dingen so, der wird wahrscheinlich Techniktrainer, ne? So wie Miroslav Klose ja irgendwann mal Stürmertrainer war. So wird, glaube ich, jetzt Heiko Westermann Techniktrainer beim FC Barcelona und wird dann Lamine Yamal das Fliegen beibringen, weil Flügel hat er ja schon.
Ja, aber ich finde die Spanier mega und überleg dir mal, wen die Spanier alles ausgeschaltet haben. In der Vorrunde haben sie Italien, den Titelverteidiger, besiegt. Sie haben Kroatien besiegt im ersten Spiel 3-0, da durfte ich live dabei sein im Olympiastadion. Dann haben sie im weiteren Turnierverlauf Deutschland ausgeschaltet, haben Frankreich ausgeschaltet und dann mal eben den EM-Finalisten von 2021, England, im Finale besiegt. Das ist nicht so schlecht.
Definitiv. Nee, ist nicht so schlecht. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch nochmal im Nachgang sagen, also wer so nah dran ist, also wie die deutsche Fußballnationalmannschaft und Spanien ja zumindest eben logischerweise nicht über das gesamte Spiel auch, aber immer trotzdem wieder so in Intervallen in die Schranken gewiesen hat oder beziehungsweise auch unter Druck setzen konnte und zum Teil dann eben ja auch in Gefahr gebracht hat.
Meinst du jetzt England oder Deutschland?
Deutschland meine ich jetzt.
Okay, da muss man Viertelfinale, sagen,
ja. Dann hat Deutschland auch einfach echt ein gutes Turnier gespielt, so, ne? Also definitiv. Und ja, und bei England, ja, ich finde, England, ne, is doing England things. Also das war halt dann trotzdem wieder sehr destruktiv und es war halt irgendwie gefühlt nicht auf Harry Kane zugeschnitten, das Spiel, weshalb er ja auch sehr, sehr früh ausgewechselt wurde.
11 Ballkontakte.
Ja, irre, ne? Und von daher muss man sagen, ja, du hast ja ein England-Herz und hast es auch begründet. Ich irgendwie nicht. Und habe mich dann, ich habe so ganz, ganz viele Leute auch in meinem Umfeld, die gesagt haben, so, nee, aber den Spanier, den konnte ich jetzt nicht die Daumen drücken, weil die haben uns ja rausgeschmissen. Also fand ich jetzt irgendwie auch nicht. Ich finde, das hat dann auch irgendwie was mit Größe zu tun. Einfach dann den Erfolg und vor allen Dingen auch, ja, die Kunst, ja, das Kapital in Anführungsstrichen des Gegners anzuerkennen. Und das muss man auch einfach neidlos tun.
Ja, und
die beste Mannschaft hat gewonnen.
Das haben viele Fans offenbar nicht geschafft. Weder in München bei dem Halbfinale gegen Frankreich, noch gestern in Berlin beim Finale gegen England. Da wurde Marc Cucurella bei jeder Ballberührung ausgepfiffen. In München hat man das noch deutlicher gehört als gestern in Berlin. Und
obwohl, das fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich gerechtfertigt.
Das war zu gerechtfertigt. Genau. Ey. Ja, ich habe die Ironie sehr wohl verstanden. Ey, was kann der dafür, dass der Schiedsrichter Anthony Taylor hieß er, ne, nicht auf Elfmeter entscheidet? Ja. Und also wirklich. Ich fand das beschämend. Das hat der Philipp Lahm auch kritisiert, ne? Das hat er ja zu Recht auch kritisiert. Und Jude Bellingham mit seiner Klötengeste. Ich fand das asozial. Also ich habe mir echt vorgestellt, wie das wohl gewesen wäre. Ich hätte das Spiel in München oder in Berlin als normaler, neutraler Zuschauer beobachtet, hätte da gesessen neben einem, der gepfiffen hätte. Ich glaube, ich hätte mir den vorgeknöpft und hätte ihm erstmal die Leviten gelesen. Das sagt sich jetzt so einfach, aber mich macht sowas innerlich aggressiv, weil der kann nun gar nichts dafür. Also wirklich überhaupt nichts. Und er ist ein geiler Fußballer. Ich meine, Grimaldo hat keine Rolle gespielt bei Spanien, weil die eben noch einen haben, der besser ist. Cucurella, der vom FC Chelsea, der beim FC Chelsea spielt und da ja auch in England auch keine kleine Nummer ist, sondern auch jemand, der da zu den Besseren auf seiner Position gehört. Also ich fand das wirklich, das ist ein hartes Wort, aber genauso meine ich es auch, asozial, was die deutschen Fans da in München und in Berlin gemacht haben.
Ich fand das so ganz schön, diese Beschreibung oder beziehungsweise so den Ausdruck. Ich fand, es war eines guten Gastgebers nicht würdig, ne? Also so genau habe ich das auch empfunden. Und zwar, weil wir ja auch häufig, oder ich sage jetzt mal die Deutschen, die auch dann so diesen Reflex haben des Musterschülers. Und man verkauft sich natürlich auch gut, obwohl wir mittlerweile auch wissen, die internationalen Pressestimmen, die sehen das auch nicht immer alles so gut, wie wir es selbst sehen. Aber dass man so sagt, so okay, aber hier läuft ja alles und Infrastruktur und hast du nicht gesehen und Organisation und Stadien und wow und toll und relativ friedlicher alles so und das heftet man sich ja auch schon ganz gerne so als deutscher Fan aufs Revers und sagt so, wow, was wir nicht alles können und wozu wir imstande sind und wenn wir das Ding nicht gewinnen, dann sind wir immerhin irgendwie so die Musterschüler des Ausrichtens und dazu, finde ich, gehört dann aber auch irgendwie Fair Play.
Ja,
und sowas reißt du natürlich dann genau damit ein, mit solchen Aktionen und genau wie du sagst, also nicht nur, dass ich es total engstirnig und total schwach finde, so zu reagieren, also sozusagen so nachtretend und nachtragend zu sein, ist es halt auch einfach inhaltlich, finde ich, nicht nachvollziehbar, weil genau wie du sagst, kann er da ja überhaupt gar nichts für. Und ich finde es übrigens auch schlimm, wenn man wie hieß er, Phil Taylor, ne? Der Schiedsrichter?
Anthony Taylor.
Phil Taylor war der hier von Hör mal, wer der Hammer,
der, ne? Pfeilewerfer, der Dart-Profi.
Ah ja, stimmt, der heißt auch Phil Taylor.
Ja, der ehemalige.
Ja. Genau. Aber was ich nur sagen wollte, genau, ich finde es aber auch ganz schlecht, wenn man sozusagen den dann noch privat verfolgt. Und da gab es ja irgendwelche auch irgendwie so Rudelbildungen oder irgendwie Szenen da am Flughafen, wo er bepöbelt wurde. Und da denke ich irgendwie auch so, Leute, Leute, Leute. Aber nein, genau, aber was kann der Spieler dafür? Da waren wir ja gerade gar nichts.
Und von nee, kann er auch nicht. Also er ist ja der Beweis dafür oder diese Szene, die haben wir jetzt ja auch schon von links nach rechts und von rechts nach links durchdiskutiert vor einer Woche. Und andere Podcasts haben das wahrscheinlich mindestens genauso oft getan. Aber er kann da nichts dafür. Dass dieses offensichtliche Handspiel, das aber nicht als strafwürdig geahndet wurde, schon oder festgelegt wurde im Vorfeld der EM, dass das nicht zu einem Elfmeter für Deutschland geführt hat. Und dieses minimale Handspiel des Dänen Andersen in dem Achtelfinale gegen Dänemark hatte Deutschland Matchglück, gegen Spanien an der Stelle Matchpech. Dieses minimale Handspiel, woraufhin dann der Chip im Ball reagiert hat, das wird dann zu einem Elfmeter-Reifen-Handspiel. Und diese beiden Szenen nebeneinander gelegt, die bilden ja die komplette Absurdität dieser Handspielregel ab. Und ja. Marc Cucurella kann da überhaupt nichts für. Und ich finde, man kann sehr wohl für Spanien sein, obwohl die Spanier Deutschland rausgeschmissen haben, weil sie eben mit Abstand, ich sage bewusst mit Abstand, den besten Fußball gespielt haben. 7 Spiele, 7 Siege, die meisten Tore, Top-Nation rausgeschmissen auf dem Weg zum Titel. Gut, aber ich habe ja jetzt bereits mehrfach gesagt, was ich davon halte. Ich will die Engländer aber nicht einfach so davonkommen lassen. Natürlich habe ich ein Herz für England, aber finde trotzdem, dass sich die Mannschaft durch das Turnier gemogelt hat. Das war teilweise biederer Beamtenfußball, den Gareth Southgate mit seinem Team hat spielen lassen. Und wenn man sich mal die Offensive anguckt, dann fragt man sich immer, was wäre die Mannschaft imstande gewesen, wenn er die mal so richtig von der Leine oder richtig von der Kette gelassen hätte. Man hat das ansatzweise gesehen im Halbfinale gegen die Niederlande. Das war eine tolle erste Halbzeit der Engländer. Man hat das auch ansatzweise, aber wirklich nur für ein paar Minuten gesehen. Nach dem Ausgleichstor gestern im Finale gegen Spanien, da kam England so 2-3 Minuten auf und du hast gemerkt, das ist eine Energie auf dem Platz im Stadion. Jetzt sind sie irgendwie drauf und dran, so ein bisschen Druck zu machen, um ein zweites Tor nachzulegen. Aber wirklich nur ganz, ganz kurz, weil danach hatte sich England wieder in den eigenen Strafraum oder vor den eigenen 16er zurückgezogen und hat mit viel Geduld und natürlich auch mit viel Abwehrarbeit und Abwehrqualität die nächsten gegnerischen Angriffe abgewehrt und ja, hat sich den einfach mit Geduld erwehrt, bis es dann eben am Ende Mikel Oyarzabal war, der das Finale verdientermaßen für Spanien entschieden hat. Ich bin gleich fertig mit meinem Monolog. Jetzt kommt das Aber. Aber Gareth Southgate hat mit der Mannschaft 2018 das WM-Halbfinale erreicht. Er stand 2021 im EM-Finale. Er war 2022 in Anführungsstrichen nur im Viertelfinale und war eben gestern bei der EM 2024 mit England im Finale. Es ist total hypothetisch. Wir werden es nie rauskriegen. Was wäre gewesen, wenn er sich vor Jahren schon zu einem etwas riskanteren Fußball entschlossen hätte, wenn er eine Art der Ausrichtung wählen würde oder gewählt hätte, die die offensiven Qualitäten betont, hätte England dann vielleicht einen Titel gewonnen? Wir werden es nie erfahren, aber ich glaube, dann würden viel mehr Menschen diesen englischen Fußball lieben und dann würde jetzt auch keiner Gareth Southgate in Frage stellen. Aber er hat gemessen an seinem Abschneiden in den letzten 6 Jahren mehr erreicht als viele, viele seiner Vorgänger. Aber die, früher waren es mal 30 Years of Hurt, als der Song Football's Coming Home zur Heim-EM 1996 rauskam. Jetzt sind es 58 Years of Hurt und demnächst werden es dann vor dem nächsten großen Turnier 2026 bei dieser Mega-WM mit 104 Spielen werden 60 Years of Hurt sein. Das ist eben auch Teil der Wahrheit.
Total, total. Und ich glaube einfach, was für ihn in Anführungsstrichen immer gesprochen hat, ist einfach, du hast ja genau diese zwei Lager. Du hast entweder eine Mannschaft, die eben nicht durch ihre Einzelkönner besticht, und da meine ich jetzt zum Beispiel konkret Österreich. Also ja, natürlich gibt es auch da überdurchschnittliche Fußballer, aber es gibt in dem Sinne nicht diese großen Haufen an Megastars. Ja,
bei Österreich hast du Laimer, du hast Sabitzer und wen ich auch sehr gut fand, obwohl er bei Leipzig gar keine so große Rolle spielt, Baumgartner. Das waren die drei Spieler, die Österreich auf ein anderes Niveau gehoben haben, finde ich.
Genau, genau. Aber trotzdem reden wir ja, selbst wenn wir über einen Sabitzer sprechen und selbst wenn wir über einen Baumgartner sprechen, auch über Spieler, die, wenn wir jetzt auf so eine Saison schauen, auch bei Borussia Dortmund oder bei RB Leipzig, die ja auch nicht die ganze Zeit overperformen und im Verhältnis zu dem, was der Kader der Engländer hergibt, ja auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, in einem ganz anderen Regal stehen. So, und natürlich, ich weiß auch, du hältst nicht so viel von diesen Marktwerten, aber was ich einfach nur sagen will, ich glaube einfach, dass der Kader der Engländer in den vergangenen Jahren zu gut war, als dass man England noch mehr hätte, in Anführungsstrichen, vercoachen können, als es Gareth Southgate gemacht hat. Weißt du, was ich damit sagen will? Ich will nur damit sagen, der Kader ist einfach zu gut, um mit ihm in der Vorrunde auszuscheiden. Also sozusagen nicht mal das hat Gareth Southgate hinbekommen. Das ist natürlich jetzt ein vernichtendes Urteil, aber ich finde, genau das trifft zu.
Aber er hat ja mehr hinbekommen als seine Vorgänger, wenn du siehst, Halbfinale 2018, Finale 2021, Viertelfinale 22, Finale 2024. Also so eine Anreihung an EM und WM abschneiden, hat ja keiner seiner Vorgänger hingekriegt. Also es ist zwar kein Titel bei rausgekommen, genau, aber die Engländer waren ja zumindest zweimal 2021 und 2024 kurz davor.
Genau, aber ich glaube eben, dass ein Trainer, das meine ich ja, das ist ja die Krux. Ne? Das ist ja genauso diese Krux, die Deutschland ja gefühlt unter Jogi Löw am Ende auch immer hatte. Es war ja immer die Frage so, trotz oder wegen, ne? Also trotz Jogi Löw oder wegen Jogi Löw Weltmeister geworden. Und dann aber eben auch am Ende des Tages muss man sagen, guckt ja die Abschneiden, das Abschneiden oder ja genau die unterschiedlichen Ergebnisse der deutschen Fußballnationalmannschaft unter Jogi Löw an. Ich will nur damit sagen, ich glaube, der Kader der Engländer ist so ähnlich wie der Kader der Deutschen eben in den vergangenen Jahren so viel zu gut gewesen, als dass man eben auch nicht mal mit einem nicht perfekten Taktikplan oder mit einem destruktiven Fußball hätte noch schlechter werden können. Das heißt, eigentlich war das Abschneiden der Engländer auch in den vergangenen Jahren, obwohl da ein Halbfinale mit dabei war, obwohl da vielleicht ein Viertelfinale mit dabei war, obwohl da wieder ein Halbfinale mit dabei war und jetzt eben auch im Finale, trotzdem eigentlich zu schlecht. Eigentlich hätte wahrscheinlich, ich will nicht sagen jeder andere, aber vielleicht eben dann ein Trainer mit einem anderen Format, mit einer anderen taktischen Idee, hätte mit England möglicherweise in diesem Jahr den Titel geholt. Weil, und jetzt bin ich eben wieder beim Kader, weil der Kader ist eben hergegeben.
Ja, es ist ja total hypothetisch, ne? Also die Franzosen sind ja auch wegen der defensiven Taktik von Didier Deschamps so erfolgreich gewesen. Also die spielen ja auch jetzt nicht seit Jahren die Sterne vom Himmel und hätten ja auch die Möglichkeit, ein Statement zu einem viel offensiveren Fußball abzugeben, weil eben die Spieler auch dafür da wären. Und bei Southgate, ja, du hast es gesagt, ist England trotz Southgate so erfolgreich oder wegen Southgate so erfolglos? Also das sind vielleicht die zwei Lager, die da aufeinandertreffen. Das ist total hypothetisch. Wir werden es nie erfahren und nie beantworten können, was gewesen wäre, wenn jetzt ein anderer Trainer auf der Bank gesessen hätte, bei diesem oder aber auch bei den vergangenen Turnieren.
Genau, definitiv. Aber ich finde, man kann da durchaus mal drüber spekulieren, weil ich mir vorstellen kann, dass es wahrscheinlich viele andere da draußen zumindest auch gestern gemacht haben oder vielleicht heute ist es ja schon wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen verjährt, aber heute ist es dann ja auch irgendwie vorbei und ich glaube, es gibt dann wahrscheinlich auch nicht ganz so viele, die sich da ernsthafte Gedanken drüber machen. Aber ich finde zum Beispiel auch, dass sich der französische Fußball auf einem absteigenden Ast befindet, weil so die ganz großen Megastars, die dann eben bei so einem Turnier nochmal ganz besonders herausgeragt sind, auch eben nicht mehr da sind. Und ich habe mir nochmal so Gedanken dazu gemacht, wo du das jetzt eben gerade angesprochen hast, da will ich das Fass jetzt gar nicht aufmachen. Aber wenn du jetzt wirklich diesen offensiven Fußball von Frankreich von 2018 mit dem jetzigen Fußball vergleichst, dann sind das ja Welten.
Ja, aber auch weil Kylian Mbappé nicht fit ist, ne? Der kam mit Rückenbeschwerden zur EM nach Deutschland und hat sich dann im ersten Spiel gegen Österreich die Nase gebrochen und er hat ja jedes Spiel mit seiner Situation, mit der kaputten Nase und vor allem mit dieser Gesichtsmaske gehadert. Der war ja gar nicht so richtig drin im Turnier, ne? Also Frankreich hat schon viele Weltklasse-Spieler. Wenn ich da an Saliba denke, der beim FC Arsenal eine gute Saison gespielt hat, in der Innenverteidigung, er und Upamecano, auch wenn Upamecano und so als wackeliger Innenverteidiger beim FC Bayern vor allen Dingen in der Rückrunde in Erinnerung geblieben ist, die beiden zusammen im Verbund waren schon echt top, ne? Und Dembélé und Kolo Muani, die sind auch gut. Wer deutlich abgebaut hat, ist Griezmann und wer besser gewesen ist als erwartet, N'Golo Kanté. Ich meine, der war 2 Jahre raus aus der Nationalmannschaft, verdient sein Geld mittlerweile auch in Saudi-Arabien. Da könntest du ja auch denken, okay, der wird nicht mehr gefordert, aber der ist sofort da und ist immer noch ein Weltklasse-Sechser, ne? Wurde ja auch, glaube ich, in ein oder zwei Spielen der Franzosen zum Man of the Match gewählt. Also da ist schon noch viel Weltklasse vorhanden, aber Deschamps hat sich gesagt, ja, wir machen es halt so, dass wir unsere defensiven Stärken betonen und versuchen so möglichst weit zu kommen. Das ist ein ähnlicher Ansatz wie bei England und zum Glück, also für den Fußball, für die Attraktivität des Fußballs muss man sagen, sind beide Ansätze gescheitert und Spanien ist Europameister geworden, die Mannschaft, die mit Abstand den besten und attraktivsten Fußball gespielt hat.
Das stimmt, aber damals, 2018, gab es halt auch gerade so in der Offensive noch, kann ich mich natürlich daran erinnern, Spieler wie Pogba und Benzema, die haben halt irgendwie auf eine andere Art und Weise dann auch nochmal den Unterschied
ja,
gemacht.
Klar. Weil die für etwas Giroud war noch ein bisschen jünger, den gibt es ja heute auch, genau. Da gab es ja auch noch, der ist inzwischen 37 und war jetzt kein großer Faktor mehr bei dieser EM.
Ja, genau wie du sagst. Und das war irgendwie dann doch nochmal was anderes und jetzt hast du so ein... Es gibt ja so manche auch, die sagen, dass Kylian Mbappé schon auf seinem Zenit war, also dass er schon längst nicht mehr da oben ist. Ich bin da jetzt auch mal gespannt. Also klar, du hast natürlich recht, er war nicht hundertprozentig fit und das haben ja auch unterschiedliche Profis oder auch ehemalige Profis gesagt. Also wenn du mit so einer Maske spielst, dann du siehst nicht richtig dieses periphere Sehen unterhalb der Augen. Du hast ja immer diesen Schatten und kannst nicht richtig nach unten gucken, musst deinen Kopf viel mehr bewegen. Und natürlich gerade für so technisch versierte Fußballer wie ihn ist das eigentlich eine Höchststrafe, mit diesem Ding zu spielen. Dann schwitzt du da unter und hast du nicht gesehen. Also das glaube ich, kann man bestimmt nicht werten. Aber ich bin trotzdem mal gespannt, wie diese Entwicklung so weitergeht. Jetzt noch mal so mit der neuen Station, beginnt jetzt ja bei Real Madrid.
Ja, der ist 25, ich glaube nicht, dass der schon seine beste Zeit hinter sich hat. Aber Deschamps hat ja auch zu Recht gesagt, ein Mbappé, der nur 50% geben kann, ist immer noch besser als viele andere Spieler auf diesem Planeten. Deswegen hat er ihn immer auf den Platz gestellt. Ich kann es auch verstehen, aber ja, der hat kein gutes Turnier gespielt, wie viele seiner Mitspieler auch nicht. Ja. Ich finde, es deutet sich, ich will jetzt gar nicht Mbappé da als 25-Jährigen schon aufs Abstellgleis schieben, aber bei dieser EM hat sich auch so eine Art The Next Generation angedeutet. Überleg mal, wer alles definitiv abtritt, aber auch enttäuscht hat und vielleicht auch seine letzte EM gespielt hat. Also allen voran Cristiano Ronaldo, hat er selber gesagt, das war meine letzte Europameisterschaft. Robert Lewandowski, das war auch nichts. Kevin De Bruyne und Lukaku bei Belgien. Ich weiß nicht, ob wir die nochmal wiedersehen werden bei der EM. Luka Modric, der 38-jährige ewige Kroate, auch rausgeflogen. Sein Tor hat am Ende dann doch nichts gebracht gegen Italien. Mbappé kann man aufgrund seines enttäuschenden Turniers auch mit aufzählen. Und wenn du jetzt so The Next Generation nimmst, die Jungen, die sich in den Vordergrund gespielt haben, dann bist du natürlich bei Lamine Yamal, 17 Jahre. Nico Williams, den ich vorher noch gar nicht so auf dem Radar hatte. Ich wusste, dass er spanischer Nationalspieler ist. Ich hatte den Namen schon mal gehört. Ich wusste nicht, was er drauf hat. Den fand ich überragend. 22 Jahre. Du bist auch bei Jude Bellingham. Du bist bei Musiala und Wirtz, um jetzt auch mal zwei deutsche Spieler zu loben. Und du bist auch bei Arda Güler, bei diesem 19-jährigen Türken, der da alle Standards tritt, der vor allen Dingen gegen die Niederlande, als die Türken rausgeflogen sind, im Viertelfinale ein ganz tolles Spiel gezeigt hat. Und der auch bei Real Madrid spielt, Vertrag bis 2029. Also die Königlichen haben den ja nicht umsonst mit so einem langen Vertrag ausgestattet. Auch das ist einer, der bestimmt den internationalen Fußball noch prägen wird. Und das ist bei dieser EM sehr, sehr deutlich zum Vorschein gekommen. Also sind ganz viele neue Namen erschienen. Klar, wir kannten Musiala und Wirtz und Bellingham, aber so Yamal, Nico Williams und Arda Güler, die haben sich ins internationale Rampenlicht gespielt. Die kannten, glaube ich, vorher nicht alle.
Genau. So wie letztendlich ja Robert Andrich auch. Ne?
Aber lag das an der Frisur oder lag das daran, dass er ein so guter Sechser ist?
Ich glaube, an der Frisur vor allen Dingen. Nein, also ja, ich finde sowas ja immer total spannend. Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, deswegen muss ich jetzt erstmal so ein bisschen auf die Bremse treten, aber es gibt ja später auch noch eine kleine Kultrubrik. Von daher will ich jetzt, wie gesagt, erstmal das so wirken lassen, beziehungsweise, ja, nee, du hast ja recht, also fand ich auch. Also es findet jetzt wirklich so auf europäischer Bühne der Generationenwechsel statt und es ist interessant. Ich finde es auch auf der anderen Seite auch ein bisschen, auch gleichzeitig ein bisschen traurig, also weil natürlich an die Modrics und an die Ronaldos und an die Groß und an die, über Thomas Müller müssen wir eigentlich auch nochmal ganz
kurz sprechen. Ja, wollte ich auch, aber ich wollte dich erstmal ausreden lassen, höflich wie ich bin.
Genau. Ich weiß, haben uns natürlich auch gewöhnt und ich meine, die haben uns jetzt ja, to be honest, die vergangenen gefühlten 20 Jahre so begleitet, ne? Und jetzt gibt es dann eben neue Gesichter auf den Spielekonsolen, aber das ist ja vielleicht auch mal okay. Also ich finde vor allen Dingen, dass auch ganz viele dabei waren, die, hast du ja auch gesagt, ne, die eben underperformed haben. Also ich fand vor allen Dingen, ich glaube wirklich und glaube ich ganz, ganz fest daran, wenn wir nochmal auf Cristiano Ronaldo schauen wollen, ich glaube, es kann Portugal nur gut tun, wenn sie sich dann irgendwann von Cristiano Ronaldo auch mal trennen, weil nur dann kann da auch wirklich etwas Neues entstehen. Und so hattest du die ganze Zeit das Gefühl, dass du mit so einem PKW unterwegs bist, der so eine Unwucht im linken Reifen vorne hast und wusstest ganz genau, sobald du das Lenkrad loslässt, wird es irgendwie immer nach links sozusagen rausgehen, weil der CR7 irgendwie steht mit Botox und gefärbten Haaren und irgendwie noch glaubt, irgendwie so nach dem Motto der Superstar zu sein. Aber eben diese Form, die man ja auch von ihm kennt, bei allem Respekt, dass er imstande ist, schwache Portugiesen, eine schwächere Mannschaft, alleine durch sein Einzelkönnertum zum Sieg zu schießen, 3-4 Tore, den Unterschiedsspieler zu mimen, den er ja über Jahrzehnte gemimt hat, das kann er eben nicht mehr. Und mittlerweile, muss man ganz ehrlich sagen, ist Portugal halt auch einfach in der Lage, ihn locker zu kompensieren, weil auch da die nächste Generation ranwächst und die einen richtig starken Kader haben. Aber ich glaube, sich da selber ein Bein gestellt haben, weil sie eben halt das Spiel nach wie vor komplett auf Cristiano Ronaldo ausgelegt haben und der einen Standard nach dem nächsten entweder in die Mauer oder übers Stadion geschossen hat oder halt beleidigt geguckt hat, wenn er nicht nochmal flach im Rückraum angespielt wurde.
Ja, Portugal muss sich von Cristiano Ronaldo emanzipieren. Der Trainer Roberto Martinez hat einen anderen Ansatz gewählt. Ronaldo spielt immer, der wird nicht ausgewechselt. Bei der WM in Katar hat sein Vorgänger ihn mal ausgewechselt. Ich bin da komplett bei dir. In einem Punkt nicht. Er ist immer noch ein Superstar. Nicht aufgrund seiner aktuellen Erfolge, sondern aufgrund seiner früheren Erfolge. Die Flitzerdichte bei Ronaldo ist, glaube ich, mit Abstand die höchste bei dieser EM. Wie viele Menschen sind fast in Ohnmacht gefallen, wenn sie in der Nähe von Cristiano Ronaldo waren? Wie viele Menschen haben, ich will nicht sagen, ihr Leben aufs Spiel gesetzt, aber zumindest mal ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt, um ein Foto mit Cristiano Ronaldo zu bekommen, ein Selfie mit ihm zu bekommen und haben versucht, sich Zutritt zum Innenraum oder zum Stadion zu verschaffen. Ey, das war krass. Und das habe ich so in dieser Form bei keinem anderen Spieler erlebt. Aber Portugal wird es gut tun, wenn CR7 nicht nur seine EM-Karriere, sondern seine komplette internationale Karriere im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft beenden wird. So, das hat ja Thomas Müller, du hast den Namen gerade schon erwähnt, auch gemacht. Heute hat das offiziell gemacht. Für mich hatte der eigentlich letzte Woche schon, nachdem es durchsickerte, in der Nationalmannschaft aufgehört. Aber ich finde, den kannst du jetzt nicht mehr mit De Bruyne, Lukaku, CR7 vergleichen, weil so wichtig war sein Standing in der Mannschaft nicht mehr. Wie hat es Julian Nagelsmann gesagt, das ist der Connector, der kann mit den Rappern gleichermaßen wie mit den Jodlern. Also ich will jetzt nicht sagen, er ist das, was Lukas Podolski 2014 war, aber er ist für die Stimmung und so als bindende Element unwahrscheinlich wichtig gewesen für diesen Kader, das glaube ich schon. Aber als Spieler, es waren jetzt zwei Einwechslungen, dann auch nicht mehr so wichtig bei diesem Turnier. Jetzt kann man darüber diskutieren, also dass der Zeitpunkt oder dass es richtig ist, aufzuhören, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ist es der perfekte Abtritt? Ich finde, den hat Toni Kroos ein bisschen besser hinbekommen als er.
Woran hat es gelegen, ist dann natürlich die Frage. Warum glaubst du, warum war der von Toni Kroos besser? Einfach weil er im Vorwege größer angekündigt war?
Na, weil er also auf dem Platz noch eine wichtigere Rolle hatte. Also ja, okay. Toni Kroos war ein unumstrittener Stammspieler, der ja im Idealfall mit einem ganz großen Turnier abgetreten wäre. Jetzt ist das Viertelfinale. Aus sportlicher Sicht okay, aber so das Ganze drumherum wird er doch positiv bewertet, dass die Mannschaft wieder so ein bisschen die Basis mitgenommen hat und die Beliebtheitswerte gesteigert hat. Daran hat Toni Kroos auch einen großen Anteil. Ich glaube, die meisten DFB-Trikots, die in den Stadien zu sehen waren, waren die mit der 8 auf dem Rücken, also mit der Nummer und dem Schriftzug von Toni Kroos auf dem Rücken. Bei Thomas Müller ist es eher so, seine Rolle war auch eine andere. Wir haben ja auch schon oft darüber geredet, dass Nagelsmann sehr viel Wert auf ein klares Rollenverständnis, auf eine klare Rollenverteilung gelegt hat bei diesem EM-Kader. Deswegen hatte Müller auch eine andere Rolle, aber irgendwie ist so mein Gefühl, das hätte er 2 Jahre vorher auch schon haben können oder Katar 22, also 1,5 Jahre vorher.
Ja, aber ich glaube, es ist dann auch irgendwie wieder so, er hatte das ja damals in Katar schon so angedeutet, ja. Ne? Das klang ja schon genau. So nach so einem
Rücktritt in dieses Interview, ne?
Genau, und da war er ja schon so und dann, ich glaube, dass bei all der Professionalität und bei all der Zugehörigkeit, der Anciennität, wie sie heißt, der Unternehmenszugehörigkeit, sage ich jetzt mal, also der Business-Zugehörigkeit, dass auch ein Thomas Müller dann trotzdem irgendwie einfach ein leidenschaftlicher Fußballer ist. Und als er dann gemerkt hat, okay, mit Julian Nagelsmann entsteht jetzt hier vielleicht doch mal was. Und dann hast du eben doch nochmal diese Heim-EM. Und dann kommt auch nochmal ein Toni Kroos wieder mit, dass du natürlich auch sagst so, nee, das mache ich jetzt doch mal. Und selbst wenn ich da, keine Ahnung, was genau das, was er jetzt gemacht hat, und selbst wenn ich da jetzt überwiegend auf der Bank sitze und eher mehr so als Kultfigur mit am Start bin, dann machst du es, glaube ich, trotzdem. Und ich glaube, das ist dir dann in dem Fall wichtiger, als im Nachgang sozusagen diesen Heldenstatus dir aufzubauen, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, den hat er ja ohnehin. Also sowohl beim FC Bayern München als auch in der Nationalmannschaft. Also ja, vielleicht ist der Abgang jetzt nicht so mega und dann kommt heute so eine Push-Meldung von, was weiß ich, FAZ und Kicker und hast du nicht gesehen. Aber wenn wir mal sozusagen 2, 3 Wochen, Monate, Jahre ins Land gehen und zurückblicken auf die Karriere des Thomas Müller, auch in der Nationalmannschaft mit dem Torschützenkönig bei der WM 2010 und diesen ganz vielen stacksigen, kultigen Toren als Raumdeuter, dann kann man ihn, glaube ich, eben, da kann nicht mal Gareth Southgate könnte jetzt sozusagen seinen Heldenstatus noch vercoachen. Also er wird halt immer, glaube ich, der große Thomas Müller bleiben, der nun wirklich eine ganze Generation und eine ganze Ära da geprägt
hat. Ja, seine Zeit 2010, 14, auch die EM 2012, obwohl er ja nie ein EM-Tor geschossen hat, 2016. Also die ersten 6 Jahre waren deutlich prägender als die, wie viel sind es danach noch geworden, 8 mit einer Pause dazwischen. Also er war in der ersten Hälfte seiner Nationalmannschaftskarriere deutlich wichtiger, erfolgreicher, effektiver als in der zweiten Hälfte. Und ich glaube, ja, das ist schon okay, dass der jetzt diesen Schritt gewählt hat, dass da jetzt nicht noch eine öffentliche Diskussion und irgendwelche Internet-Votings durchgeführt werden müssen. Man musste auch keine Gespräche mehr führen. Ich glaube, man denkt ja auch immer so in 2 Jahres im Turnier-Turnus, 2 Jahre weiter, Thomas Müller in der deutschen Nationalmannschaft, hätte man sich dann auch nur noch sehr schwer vorstellen können. Ich fand es interessant, habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt hier, sein allererstes Länderspiel, das war im März 2010 in München gegen Argentinien, damals mit Diego Maradona, dem damaligen argentinischen Nationaltrainer. Das war auch mein erstes Länderspiel als Nationalmannschaftsreporter und ich habe die Pressekonferenz damals gesehen, als Maradona dachte, was will denn der Balljunge hier, der soll jetzt weggehen, sonst setze ich mich nicht aufs Podium, bis man ihn darauf aufmerksam gemacht hatte, nein, das ist der Thomas Müller, der hat eben doch noch gespielt für Deutschland und Maradona hätte es ahnen können, weil Müller spielte damals im rechten offensiven Mittelfeld und lief in der zweiten Halbzeit nach seiner Einwechslung immer vor der Coachingzone von Maradona auf und ab und daran muss ich immer denken, wenn es, oder nicht immer, ist Quatsch, aber wenn es um die Zukunft von Thomas Müller in der Nationalmannschaft geht und dieses Zukunftsthema ist ja mit dem Abschied heute dann eindeutig beantwortet worden und da habe ich vorhin auch mal dran gedacht, als dann endgültig feststand, dass Thomas Müller keine weiteren Länderspiele mehr für Deutschland bestreiten wird. Ich war bei seinem ersten dabei und Diego Maradona war auch dabei. Ja, 14 Jahre, echt eine verdammt lange Zeit. Also 14 Jahre Nationalspieler, das ist, wie ich schon sagte, eine verdammt lange Zeit.
Ja, ist schon geil. Ich meine, er gehört auf jeden Fall zu den Legenden, haben wir ja, glaube ich, in der vergangenen Folge ja auch gemacht, die Spieler mit den meisten Länderspielen. Er ist da in der Top 10 und den muss man da auch erstmal rausbekommen. Selbst bei denen, an die wir jetzt vielleicht reflexartig denken, Musiala, Wirtz, Tom Rothe, das sind auf jeden Fall so, die müssen es halt Tom auch erstmal zeigen. Ne?
Dass dem weinst du immer noch hinterher, ne? Der bleibt jetzt ja offenbar ein Schwarz-Gelber und kehrt nicht zu den Störchen zurück.
abwartender. Du weißt ja, die Zeitrechnung nach Plättigol ist ja immer erst, wenn das letzte Fax gefaxt ist. Was ist eigentlich mit Choupo-Moting? Wann wechselt der eigentlich nochmal zu St. Pauli oder Holstein Kiel? Der hält sich auf jeden Fall relativ frisch. Ist ja gerade vereinslos, ne?
Ja, St. Pauli, er hat ja gesagt, er würde gerne nochmal in Hamburg spielen. Ich glaube gar nicht. Also der würde ja das ganze Gehaltsgefüge sprengen. Und bin ich kein Fan von solchen Nostalgietransfers. Ich habe noch...
Obwohl hier mit Guido Burgstaller habt ihr auch sehr erfolgreiche sehr erfolgreiche Zeiten gehabt, ne?
Ja, aber Guido Burgstaller, der war damals noch ein paar Jahre jünger als Erik-Maxim Choupo-Moting, der wie alt ist? 35, 36? Also irgendwie so Mitte 30, würde ich jetzt mal sagen. So alt war Burgstaller nicht. Ich hab noch was für dich. Ich drehe den Spieß mal so ein bisschen um. Ich würde mal so ein kleines Wer bin ich einschieben, denn ich habe bei der EM zwei Promis getroffen und auch nach der EM ein Fußballpromi getroffen in einem anderen Umfeld. Und ich möchte mit dir kurz mal ein Wer bin ich spielen. Also du sollst mir sagen, wen ich da gesehen habe. Den einen Kollegen, den ich jetzt suche, der hat neben mir gesessen beim Viertelfinale zwischen Portugal und Frankreich, das ich in Hamburg gesehen habe. Das habe ich übertragen. Und er saß da auch als Kommentator eines englischen TV-Senders. Also es hat Portugal gegen Frankreich gespielt, aber auch das englische Fernsehen hat dieses Spiel übertragen und er war der Co-Kommentator offenbar. Er ist heute 43 Jahre alt, in Calgary in Kanada geboren, war 10 Jahre Profi beim FC Bayern, 4 Jahre... Melde dich gerne.
Mein Name ist nicht Michael Owen, aber mein Name ist Owen Hargreaves.
Richtig, der saß neben mir, Owen Hargreaves. Und ich habe echt so gedacht, ist er das, ist er das nicht? Ich habe den ja auch ewig nicht mehr gesehen, ist er das nicht? Ich hätte ihn auch fragen können. Ich habe erst versucht, so die Akkreditierung, die baumelt ja immer am Hals. Das ist so eine große Eintrittskarte für Journalisten in die EM-Stadien. Aber wenn man sitzt und die Reporterplätze sind auch oft so, dass die dann so eingeklemmt wird, dann hat man nicht immer den besten Blick als Sitznachbar auf die Akkreditierung. Ich habe versucht, einen Blick zu erhaschen und mir die Frage damit zu beantworten. Das ist mir nicht gelungen. Ich hätte ihn auch fragen können. Hallo, bist du nicht Owen Hargreaves? Auch irgendwie doof, weiß ich nicht. Ich habe dann einfach einen Tag später gegoogelt. Und ja, er war es. So. Den zweiten, den ich suche, der Mann ist 62 Jahre alt. Er war früher Journalist, unter anderem Redakteur für Landespolitik bei Radio Schleswig-Holstein, bei RSH. Den Sender kennst du aus deiner Radio-Vergangenheit ja auch noch ganz gut. Er war...
Ich weiß,
sag.
Es ist hier... Jetzt komme ich aber leider nicht auf seinen Namen.
Das ist schlecht.
Du meinst... Der auch Handballreporter bei RSH war, ne? Handball- und Politikkorrespondent in Bonn damals. Und zwar ist er der frühere DFB-Präsident.
Ja, Präsident Peinlich, wie der Spiegel mal gesagt hat. Nachdem er eine Luxusuhr von einem ukrainischen Oligarchen angenommen hat und nicht verzollen wollte. Es ist Reinhard Grindel, natürlich ist es Reinhard Grindel.
Ja, genau. Reinhard Grindel war tatsächlich früher auch Handballreporter bei RSH und ist dann damals, als Politik oder Polit, wie man ja auch so gerne sagt, also Politkorrespondent nach Bonn gegangen, in das Hauptstadtstudio damals. Und ich meine, er ist danach sogar noch kurz beim ZDF gewesen, bevor er dann die Seiten gewechselt hat.
Ja, genau, er ist auch 14 Jahre von 2002 bis 2016 Mitglied des Deutschen Bundestages gewesen, CDU-Politiker. Ja. Und den habe ich auf dem Berliner Hauptbahnhof getroffen, auf der Rolltreppe. Also wir waren...
Ich dachte im Grindelviertel.
Nee. So, der dritte, ich will das jetzt auch nicht zu sehr ausufern lassen, den habe ich neulich an der Ampel getroffen. Und zwar wartete er auf der anderen Straßenseite, saß auf einem Fahrrad und ich wartete auf der, logischerweise aus seiner Sicht, gegenüberliegenden Straßenseite, saß auch auf einem Fahrrad. Wir hatten beide dasselbe Ziel, grün. Seine Richtung war eine andere. Vermutlich fuhr er zur Arbeit. Er spielte 8 Jahre für den SC Paderborn, ist 29 Jahre alt, wird dieses Jahr noch 30, das als kleine Zusatzinfo. Seit 2021 spielt und verteidigt er für den HSV, für den Hamburger Sportverein. Und er ist sogar Kapitän der Rauten, Innenverteidiger, 1,85 groß, blonde Haare, Sebastian Schonlau. Genau. Sebastian, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt.
Ich hatte im Kopf.
Der scheint mit dem Rad zum Training zu fahren, zumindest manchmal. Und an dem Tag hat er es offenbar gemacht. Er hatte jetzt keine schwere Sporttasche dabei, aber die modernen Fußballprofis von heute haben ja alles vor Ort. Die Fußballklamotten, die Sachen, die sie dann brauchen zum Trainieren, zum Duschen und weiß ich nicht, die sind da ja alle. Die werden da ja alle aufbewahrt. Jeder hat ja seinen Spind und ich gehe mal davon aus, dass er deswegen nur mit leichtem Gepäck unterwegs war.
Ich glaube, er spinnt. Ja, sehr schön. Übrigens, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal Danke sagen für all die, die wirklich, du bekommst es ja weniger mit, weil ich bin ja unsere Social-Media-Fee. Und in Medias Re ist sozusagen das, was jetzt hier auch an Feedback reingekommen ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es war wirklich sehr schön und auch ein großes Kompliment an dich, lieber Auge. Also wir haben auch gerade heute jetzt nochmal sozusagen am Tag danach nochmal in Anführungsstrichen das Danke bekommen, weil es hieß so, oh ja, jetzt fehlt ja irgendwie was, keine neuen Quizzes, keine neuen Aufgaben, die du von unterwegs gestellt hast, keine neuen Reels, keine Spieler, die gesucht werden, kein Wer bin ich mehr. Also das heißt, ich glaube immer, wenn man etwas vermisst, weiß man es im Nachgang auch nochmal zu schätzen. Also von daher, ich sage jetzt einfach mal von meiner Seite vielen Dank und auch vielen Dank natürlich an dich, Auge. Aber es kam anscheinend auch nicht nur schlecht an, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Für die, die nicht bei Instagram sind, wir haben da so kleine Rätsel zur EM gemacht und Quizfragen gestellt, Tippspiele. Auflösung meiner letzten Quizfrage, da habe ich nach dem Ergebnis des Endspiels gesucht, des Endspiels der Copa America. Argentinien, Kolumbien und es war ein 1:0 nach Verlängerung. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe mitbekommen, dass Lionel Messi wohl böse umgeknickt ist mit seinem Fuß und er saß weinend auf der Bank, weil er seiner Mannschaft nicht helfen konnte. Vielleicht, weil es auch die letzte Copa für ihn war, vielleicht aber auch, weil er einfach nur starke Schmerzen hatte.
Ja. Ich frage mich übrigens, du weißt ja, dass ich ein großer Bastian Schweinsteiger-Fan bin. Es ist ja völlig klar, dass ich das natürlich auch sagen muss, sonst könnte ich mich ja gar nicht so groß mit dem auseinandersetzen. Ich glaube, es ist bei Bastian Schweinsteiger auch so ein bisschen so wie mit Katzen- und Hundejahren. Also ich glaube, bei der nächsten WM ist er dann nicht irgendwie 42, sondern 52, oder? Also er hat auf jeden Fall einen sehr guten Alterungsprozess und passt sich auch stilistisch dem sehr gut an, finde ich.
Er hat einfach den Nachteil, dass er schon sehr früh grau geworden ist und ist...
Ja, aber das heißt ja nicht, dass man automatisch einen Dreiteiler immer tragen muss, oder?
Ja, wer weiß, was die ARD so vorgibt. Vielleicht steht das ja in seinem, hat er einen dreiteiligen Vertrag, in dem sowas steht. Auf jeden Fall ist er noch 39. Der hat im August Geburtstag, Anfang August. Ich glaube, am 1.8. wird er 40.
40, ey. Wenn ich irgendwann mal 40 bin, dann mache ich eine große Party.
Ja, da freuen wir uns schon alle drauf.
Dann lade ich aber tatsächlich auch alle Anstoßhörerinnen und Hörer
ein. Da musst du aber die Kieler Sparkassen-Arena, formerly known as Ostseehalle, mieten.
Meinst du, die, so heißt ja gar nicht mehr, die Wunderino-Arena.
So, wusste ich gar nicht. Oder das Holstein-Stadion, das kannst du auch mieten. Aber dann muss die Feier zwischen den Spielzeiten stattfinden.
Weißt du, was ich mich übrigens gefragt habe? Wie weit muss es eigentlich kommen, dass der FC St. Pauli seine Testspiele im Uwe Seeler Sportpark austrägt.
Gegen den Bremer SV, 3-1 gewonnen, ne? Es gibt auch St. Pauli-Fans in Schleswig-Holstein, die haben sich wahrscheinlich gefreut, dass die Stars zur Basis kommen und sie aus nächster Nähe ein wohl gar nicht so gutes Spiel beobachten können mit zwei verletzungsbedingten Auswechslungen, Erik Smith und Jackson Irvine, aber war wohl nicht so schlimm. Viel mehr habe ich von diesem Spiel aber auch nicht mitbekommen. Ist das schon die Einleitung der Kultrubrik oder bist du noch nicht so weit?
Doch, ich bin soweit. Wollen wir eigentlich schon mal so ganz grob ankündigen, dass es möglicherweise sein kann, dass wir irgendwann in den nächsten Wochen, bevor es dann wieder so richtig losgeht, also wir sind ja gefühlt auch Emoji-Rakete, ne? Also sind wir ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr, aber dass wir sagen, so möglicherweise kann es sein, dass wir in den kommenden Wochen auch noch mal eine Sommerpause einstreuen werden.
Ja, oder? Das kann tatsächlich so sein. Vielleicht ist das die vorletzte Folge vor der Sommerpause, weil bei mir steht ein Urlaub an, ein Sommerurlaub, und zwar Ende nächster Woche. Und
Saint-Tropez, eine Yacht.
Saint-Tropez, eine Yacht, genau, wie ich das immer so mache. Viel Champagner, der viel Klassiker. Gutes Essen und viel Familienfreizeit, denn die kriegen ihre eigene Yacht. Also wir sind da mit zwei Yachten dann unterwegs und dümpeln da vor uns hin. Und das braucht natürlich so 2-3 Wochen, um dann auch wirklich so ein Erholungsgefühl zu bekommen und dann auch den Urlaub erfolgreich abzuschließen. Deswegen kann es sein, dass wir dann 2-3 Wochen gar nicht erscheinen. Aber noch habt ihr uns ja. Noch hört ihr diese Folge und in der kommenden Woche gibt es noch eine.
Definitiv. Aber du hast vollkommen recht. Es wird eigentlich mit dem Blick zur Uhr Zeit für die absolute Kultur.
Dann let's go.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Ja, du, dann leg mal los. Ich lehne mich zurück und warte auf die Aufgaben, die du mir stellst.
Sehr, sehr gerne. Du als jemand, der ja immer sagt, was hast du immer gesagt, so, wenn wir in die kommende Bundesliga-Saison schauen, natürlich jetzt mit Holstein Kiel und dem FC St. Pauli, Prognosen abzugeben am ersten Spieltag macht keinen Sinn, am zweiten auch nicht. So, was sagst du immer so nach 10, 11, 12 Spieltagen, dann so, wenn
nee,
so
ein nee, Drittel? Nach Viertel habe ich gesagt.
Oder ein Viertel, okay, ich dachte Drittel. Nee, genau. Nach einem Viertel von mir ist nach einem Viertel.
9 ungefähr. Also dann macht es Sinn und jetzt macht es noch gar keinen Sinn. Willst du mit mir jetzt den Kader des FC St. Pauli durchgehen? Ich weiß, da ist noch viel Luft. Ben Voll und Robert Wagner sind noch nicht die Neuzugänge, mit denen man jetzt die erste Liga von hinten aufrollt. Also das weiß ich auch.
Nee, aber ich würde ganz gerne trotzdem einfach mal so gefühlstechnisch, es kann unfassbar viel noch passieren und man muss natürlich auch das eine oder andere dann noch ableiten, aber einfach so vom Gefühl her. Wenn wir jetzt ins Jahr 2026 springen. Die WM findet statt in Kanada, in den USA und in Mexiko. Deutschland hat das Eröffnungsspiel am Freitagabend gegen Mexiko. Wir müssen wahrscheinlich lange aufbleiben oder ganz früh aufstehen. Was sagt dir dein Gefühl? Wer steht im Tor? Ich möchte mit dir die Startaufstellung gegen Mexiko 2026 durchgehen. Darauf möchte ich hinaus.
Ja, ich sage tatsächlich, mein Gefühl sagt mir jetzt Manuel Neuer.
Wirklich jetzt?
Dann also du fragst ja nach meinem Gefühl.
Ja, genau.
Auch da wird es ja wahrscheinlich in den nächsten Wochen, man muss ja alles erstmal sacken lassen, mal eine Ansage geben. Also, denn am 7. September findet das erste Nations League Spiel statt. Also kurz vorher wird ja dann durchsickern, was Nagelsmann mit Neuer vorhat, was Neuer grundsätzlich noch mit der Nationalmannschaftskarriere vorhat. Aber ich glaube, Neuer steht da am Tor.
Okay, dann mit 40, ne? Fast 40, oder?
Ja, 40 dann.
Okay, schauen wir in die Innenverteidigung. Wird Antonio Rüdiger nach Saudi-Arabien wechseln und der bestbezahlte Abwehrspieler der Welt werden? Oder glaubst du, er bleibt noch bei Real Madrid und steht er in der Innenverteidigung?
Ja, boah. Also auf jeden Fall Jonathan Tah, glaube ich.
Okay, Tah, schreibe ich auf.
Wenn du mich nach Rüdiger fragst, ich tippe dann eher auf Schlotterbeck, dass der seine mit von Schwierigkeiten geprägte Anfangszeit in der Nationalmannschaft in den Griff kriegt und vielleicht auch bei Borussia Dortmund eine tragendere Rolle noch spielt. Hummels ist weg, Süle ist dick. Das
Süle
ist gut
für dünn.
Schlotterbeck. Er ist nicht mehr dick im Geschäft bei Borussia Dortmund, glaube ich. Also ich laber zu viel. Ich glaube Schlotterbeck und Tah Innenverteidiger. Und die Außenverteidiger willst du von mir auch wissen. Ne?
Ja.
Da wird sich, glaube ich, nicht so viel ändern. David Raum oder Maximilian Mittelstädt wird dann auf der linken Seite spielen. Oder vielleicht auch Jan-Niklas Beste, dann als Champions League-Teilnehmer mit Benfica Lissabon. Who knows? Rechts Josua Kimmich. Hat das ja nicht so schlecht gemacht, ne?
Okay, im defensiven Mittelfeld, also Robert Andrich, Toni Kroos wissen wir ganz sicher, nicht mal mit dabei, Robert Andrich?
Nee, ich glaube, das wird dann, alle reden ja über ihn, dass er da einer ist, der die Position die nächsten Jahre bekleiden könnte, Alexander Pavlovic. Man muss ja auch sagen, da muss ich auch erstmal nachhaltig durchsetzen. Aber ich schmeiße jetzt einfach mal seinen Namen rein und dann brauchst du ja noch jemanden, der so ein bisschen das Körperliche mitbringt.
Philipp Sander.
Aber auch nicht. Philipp Sander, genau. Robert Wagner, der sich bei St. Pauli natürlich dann auch in den Kreis, in den Dunstkreis der Nationalmannschaft spielen wird.
Paul Wanner.
Ich sag jetzt, der ist ja, das ist ja eher ein spielerischer Achter. Ich glaube, auch weil der Name schon fiel, Nagelsmann hat ihn ja selbst genannt, Angelo Stiller. Ich weiß, okay, dass der eigentlich auch eher den Großpart übernehmen will oder würde, aber mir fallen gerade keine anderen Kandidaten ein. Vielleicht wird es auch Kimmich machen und wir werden einen anderen Rechtsverteidiger erleben. Aber so spontan würde ich sagen, die beiden, die ich gerade genannt habe.
Und dann
Pavlovic und Stiller.
Auf dem Flügel, beziehungsweise, ja genau, im offensiven Mittelfeld?
Ja, Musiala und Wirtz, das bleibt so.
Okay.
Wirtz. Da muss es ja noch einen geben, ne?
Ja, genau.
Also wir haben jetzt, wen hast du gerade genannt?
Musiala, Wirtz.
Ja,
Havertz,
glaube ich, irgendwie nicht mehr.
Gündogan nicht mehr.
Ja, okay, ja klar, Havertz, logisch. Havertz, ja, ja, genau.
Und was mit Füllkrug?
Füllkrug, der muss sich auch, wie mag der sich fühlen? Der kommt jetzt zurück zu Borussia Dortmund und dann ist er plötzlich, wenn er dann endgültig die TÜV-Plakette bekommt, die Transfer-TÜV-Plakette, Serhou Guirassy auf dem Trainingsplatz. Merkwürdig, ne? Also ich weiß nicht, ob Füllkrug das Niveau dann noch bis dahin halten kann. Also das ist die Saison 24-25, die muss vergehen, 25-26, also zwei Saisons noch, bis dann diese Mega-WM da in Mexiko, Kanada und den USA über die Bühne geht. Also mit Füllkrug rechne ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Füllkrug ist so ein bisschen der deutsche Olivier Giroud, ne? Also so nicht der mega athletische Stürmer, aber halt dieser wuchtige Stürmer. Und,
ja, und so auch total, total wichtig für die Außendarstellung. Das haben wir auch letzte Woche besprochen. Ich glaube, Tim Kleindienst wird es dann machen, Mönchengladbacher.
Klar.
Nee, keine Ahnung. Also vielleicht auch Havertz vorne und dann noch ein anderer im offensiven Mittelfeld. Wir haben noch gar nicht über Adeyemi, Moukoko, die stagnieren so ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, ob die noch in die Spur kommen. Die müssten wechseln. Bei Adeyemi habe ich jetzt gelesen, dass der eventuell bei Juventus Turin Thema ist. Moukoko, also ist ja beim FC St. Pauli ausgebildet worden. Komm gerne zurück, Junge. Junge, komm zurück. Wir bringen dich wieder dahin, wo du gewesen bist. Jetzt sage ich auch schon wir. Der FC St. Pauli bringt dich wieder dahin, wo du mal gewesen bist. Weiß ich gerade nicht. Gruda ist ja auch einer, von dem ich sehr viel halte. Der könnte natürlich dann den Flügel besetzen. Vielleicht spielt Wirtz dann im Zentrum. Dann machen wir es doch mit Gruda, Wirtz und Musiala. Ja, auch einfach jetzt, um der Elf zu haben und Havertz vorne drin, auch wenn das nicht seine Lieblingsposition ist.
Mark my words, in einem Jahr werden wir genau darüber reden. Ich sag dir, auf der Linksverteidigerposition wird sich Tom Rothe bei Borussia Dortmund festspielen, bin ich mir ganz sicher. Und zwar wird es so eine typische...
Aber die wollen doch Ferdi Cardiolo holen, diesen schnellen, wuscheligen Türken mit niederländischen Wurzeln, der, finde ich, ein ganz tolles Turnier auch gespielt hat. An dem ist der BVB angeblich dran.
Ja, aber ich habe auch wiederum gelesen, dass sie an dem, also von Fenerbahce ist der, ne?
Ja,
genau. Ja, genau. Genau, aber dass sie da wohl keine Chancen haben. Ich glaube, das wird so laufen, dass man denkt so, ja, wir trauen das dem Rote nicht zu und dann geht man mit Rami Benzibaini, den sie auch noch auf der Position haben, der jetzt ja verletzt war in der Rückrunde auch viel und irgendwie nicht überzeugt hat nach seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, dass man so ein bisschen sagt so, ja, der wird so die Nummer zwei und dann kommt er rein und wird halt auf Anhieb überzeugen. Mark my words, ich glaube, so wird's kommen.
Könnte sein.
Dann wird er so seine 20 Saisonspiele machen und dann ist er in der kommenden Saison schon nicht mehr wegzudenken. Dann wird er irgendwann nominiert, vielleicht für das letzte Länderspiel des Jahres schon von Nagelsmann, so ein bisschen was zum Auszuprobieren. Und dann ist er nicht mehr wegzudenken. Dann hat er 50 Länderspiele 2030.
Ja. Die Anstoßhörer, die bis dahin dranbleiben, werden es hier in diesem Podcast und nirgendwo anders erfahren. Aber Tom Rothe, Ex-Kieler, Holstein Kiel, genau das, worauf ich hinaus will, das ist ja dein Verein. Du schläfst auch bei diesen Temperaturen in Holstein Kiel Bettwäsche. Ich möchte wissen, ob du schon so richtig drin bist in der neuen Saison, die sich jetzt ja so langsam, ja, anbahnt. Die Vereine bereiten sich vor. Ich weiß gar nicht, ob alle 18 Erstligisten schon mit der Saisonvorbereitung begonnen haben. Holstein Kiel ist auf jeden Fall schon dabei. Hat auch schon Testspiele gemacht. Damit wären wir schon bei der ersten Frage. Holstein Kiel hat am vergangenen Wochenende auf dem Trainingsplatz in Kiel-Projensdorf unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Sønderjyske Fotball getestet. Wie ging es aus?
0:0.
Richtig. Holstein Kiel hat nicht nur hochkarätige Neuzugänge, sondern auch krasse Abgänge. Quasi genannt Oci Vrid verlässt die Kieler Störche und wechselt zu Manisa FK. Ja, wo ist denn das? Wohin wechselt er? In welches Land und in welche Liga?
Manisa FK, Dänemark.
Nee, zweite türkische Liga.
Ach ja, stimmt, ja.
Du wirst sie nie brauchen, weil in Kiel kennt dich jeder. Wenn du auf dem Parkplatz des Holsteinstadions fährst, dann heißt es: Herr Wittke, schön, dass Sie hier sind. Wo möchten Sie gerne sitzen? Kommen Sie doch herein. Ich möchte von dir trotzdem wissen, was kostet eine Dauerkarte, eine Sitzplatzdauerkarte auf der Nord? Also da, wo die Feinherrschaften sitzen, da, wo es vielleicht auch sogar die beste Sicht auf das Grün gibt. Was kostet eine Sitzplatzdauerkarte auf der Nord im Kieler Holsteinstadion für die kommende Erstligasaison? Das ist eine reine Schätzfrage.
Ja,
kannst du nicht wissen.
450 Euro?
880 Euro.
Ui. Okay.
Teuerste Kategorie. Was kostet eine Tageskarte auch auf dieser Nord-Tribüne?
Tageskarte.
Die teuerste.
50 Euro?
55 Euro im Vorverkauf, 57 an der Tageskasse. So, wir kommen weg von den Preisen. Wir kommen zu Phil Harris. Asche auf mein Haupt, in der vergangenen Woche konnte ich nicht mehr seinen Namen sagen. Phil Harris könnte ich mir vom Namen her auch super als Joker in der englischen Nationalmannschaft vorstellen, der das Finale gegen Spanien in eine ganz andere Richtung lenkt. Phil Harris kam im Sommer, also jetzt gerade vom FC Homburg aus der Regionalliga Südwest. Wie viele Saisontore, er ist Stürmer, hat Phil Harris in der vergangenen Spielzeit für den FC Homburg in der vierten Liga erzielt?
Phil Harris, 17.
24.
24, okay.
Jetzt kommt eine einfachere Frage einer deiner besten Freunde. Wie heißt das Maskottchen von Holstein Kiel?
Stolle.
Stolle, genau. Die Saison beginnt ja gar nicht mit dem ersten Spieltag irgendwann Ende August, sondern, wenn man ganz ehrlich ist, mit der ersten Runde des DFB-Pokals. Und zwar am 17. August für Holstein Kiel. Aber gegen wen?
Das erste Pflichtspiel.
Ja, gegen wen spielt Holstein Kiel in der ersten Pokalrunde? Die Auslosung war ja schon vor ein paar Wochen.
Alemannia Aachen.
Alemannia Aachen, richtig. Holstein Kiel fährt in ein Trainingslager. Und zwar vom 27. Juli bis zum 4. August. Wo bereiten sich die Kieler Störche auf das Erstliga-Abenteuer vor?
In Seefeld, Tirol.
Ja, das stimmt.
Da werde ich natürlich exklusiv für Anschluss werde ich dorthin fahren, ne? Und aus Seefeld berichten, ist ja völlig klar.
Das finde ich gut. Du wirst es längst haben, man wird es dir vielleicht sogar zum Freundschaftspreis nach Hause geschickt haben. Wie teuer ist das neue Heimtrikot von Holstein Kiel?
Einfach also als Rohling oder mit Bundesliga-Emblem oder irgendwie sowas?
Ja, wie das im Fanshop ist. Ich glaube, da steht denn Holstein Kiel auf der Rückseite, vorne alles so, wie das die Profis auch tragen. Noch kein Name, also noch keine Beflockung. Ich meine, das wäre die Blanko-Version. Wie teuer ist die im Fanshop, im Online-Fanshop und sicherlich auch im richtigen Fanshop?
85 Euro.
85, stimmt, ja. Zum Vergleich beim FC St. Pauli 79,95
Euro. Siehst
du? Die Holstein-Ware ist ein bisschen teuer. Und die Hose, wie teuer ist die?
Die kostet 35 Euro.
40.
40.
5 Cent mehr als beim FC St. Pauli. So, und jetzt, das wirst du wissen, gegen wen startet Holstein in die neue Saison? Ich möchte von dir die ersten drei Gegner wissen.
Weiß ich natürlich auch. Und zwar, es geht auswärts nach Hoffenheim, dann zu Hause gegen Wolfsburg und zu Hause gegen die Bayern.
Richtig. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Holstein Kiel und du, ihr seid schon ganz eng miteinander. Für dich kann die Saison quasi morgen losgehen.
Ich bin soweit.
Ja, wir sind auch soweit, ne? Also viel kommt hier nicht mehr.
Nee,
viel kommt
aber
hier nicht mehr.
Ich muss doch ganz ehrlich sagen, geht dir das eigentlich auch so? Ich finde, ich hatte das ja auch bei Instagram, ich habe das hier gerade eben nochmal nebenbei geöffnet. Ich hatte das bei Instagram auch nochmal gefragt, also im Prinzip, ob man auch jetzt so ein bisschen durch ist im Sinne von so, Ja, also reicht jetzt auch. Also ich bin jetzt auch so ein bisschen, was das Fußballerische angeht, also was die Übertragung und die Intensität der Spiele angeht, bin ich in so einem Level angekommen, dass ich denke, so ja, jetzt reicht's auch mal ganz kurz Luft holen. Also diese 3 Spiele teilweise am Tag waren natürlich irgendwie auch geil, dass man sich ab 15 Uhr da hinlegen konnte und auch so ein bisschen genießen konnte. Aber jetzt bin ich auch irgendwie froh, mal kurz zu sagen, schnaufen wir mal kurz durch, hin und wieder mal aufblättern, was so transfertechnisch irgendwie noch so geht, und dann darf es irgendwann wieder losgehen. Aber momentan habe ich auch so eine kleine Fußballsättigkeit erreicht. Geht's dir auch so?
Ja, aber der Fußball ruht ja nie, ne? Also es ist ja jetzt schon, es gibt die Testspiele. Du wirst ja wahrscheinlich auch gestern den Livestream gesehen haben, als Holstein sich gegen Sünder Jyske Football zu einem 0:0 durchgerungen hat. Das ist ja bei mir genauso. Ich habe ja auch die 90 Minuten gegen den Bremer SV. Nein, Quatsch. Ja, also ich gucke schon dann, ne? Also ich habe beispielsweise festgestellt, dass nicht nur der VfB Stuttgart ganz schön ausgerupft wird, sondern auch der 1. FC Heidenheim. Also Erin Dingschi war ja klar, dass der zum SC Freiburg wechseln würde. Der war ja nur ausgeliehen von Werder Bremen. Dann war Tim Kleindienst für 1 oder 2 oder 3 Tage der Rekordtransfer. Der ging für 8 Millionen Euro zu Borussia Mönchengladbach. Und dann ist aber ganz schnell danach Jan-Niklas Beste zum nächsten Heidenheimer Rekordtransfer geworden, weil er zu Roger Schmidt in die portugiesische Liga zu Benfica gewechselt ist und da, ich glaube, 11 Millionen Euro erreicht hat, Transfererlöse erreicht hat. Also Frank Schmidt, der andere Schmidt, also der Heidenheimer Schmidt, der wird wahrscheinlich auch echt ein Problem oder 3 Probleme, zumindest diese 3 Probleme erstmal lösen können. Das ist mir aufgefallen, dann natürlich, dass Guirassy noch keine TÜV-Plakette hat, dass der HSV, nachdem Davy Selke sich beschwert hatte, mit Köln, das wird ja nichts mehr, die bringen mir nicht, ich bin enttäuscht von Köln, dass wir nicht zusammengekommen sind, schweren Herzens muss ich mich vom FC trennen, weil es ja so viel heißt wie, die wollten mir nicht genug Geld zahlen. Der HSV, der hat das Geld und schon trägt Selke die Raute im Herzen. Also das ist mir noch aufgefallen. Und dass der VfB Stuttgart wahrscheinlich mehr als 20 Millionen Euro für den Guirassy-Nachfolger vom FC Augsburg, für Ermedin Demirovic, hinblättern will. Da habe ich mich auch gefragt, 20, 21 Millionen Euro, krass viel Geld für den. Aber gut, wenn so ein Holstein-Trikot 85 kostet, dann kann man auch mal 21 Millionen nach Augsburg überweisen. Oder wie siehst du das?
Also mit dem Demirovic, ehrlich gesagt, also natürlich ist das so der Stürmer, in Anführungsstrichen, der jetzt gerade erst noch so in das beste Alter kommt, wie man ja so schön sagt, aber ich fand es auch irgendwie sehr übertrieben, weil dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, hat er mich einfach noch nicht überzeugt. Also so ein bisschen so Nick Woltemade so, ne? Also ja, er hat ja seine Stürmertore in Augsburg gemacht, aber also für das ganz große Geld, ihn jetzt zu verpflichten, habe ich irgendwie auch noch nicht verstanden. Aber wahrscheinlich.
Es ist das Alter und es ist, er ist ja auch Nationalspieler, ne? Also das kommt dann auch noch dazu. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Tore der in der vergangenen Saison gemacht hat.
Ich glaube 12.
Anstoß, Faktencheck her. Ja, ich glaube 12, das ist immer gefährlich. Du musst nochmal sagen, welchen Song du auf deine Spotify-Liste packst. Ich werde in der Zwischenzeit recherchieren, wie viele Tore Ermedin Demirovic in der abgelaufenen Saison erzielt hat. Einverstanden?
Sehr gerne. Was packe ich denn mal rauf? Jetzt erwischst du mich so ein bisschen. Ich packe meinen Koffer. Ich packe rauf Phil Collins mit, kann ich dir sagen, Against All Odds Live aus dem Jahr 1985, weil dieser Song am 13. Juli 39 Jahre alt geworden ist. Und ich finde stark, diese Version ganz witzig auf dem Live Aid Konzert im Wembley Stadion. Und was ich auch ganz witzig finde, ist, dass Phil Collins, ob man ihn jetzt mag oder nicht, ich bin gar kein großer Phil Collins Fan, aber ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass der Nenner auf jeden Fall absoluter Weltstar ist, nicht nur mit Genesis, aber dass er sich in dieser legendären Version von Against All Odds am Anfang bei Minute 1:08 verspielt. Und wenn man sich das Video anguckt, dass er sich auch so darüber ärgert und trotzdem, obwohl diese Version eben diesen kleinen Fehler drin hat, einfach legendär ist. Und dann muss ich auch einfach sagen, vielleicht ist das ja auch eine Metapher, dass auch selbst die größten Künstler nicht frei von Fehlern sind. Nein, aber ich finde diese Song einfach, also diese Version dieses Songs und diesen Auftritt einfach legendär. Deswegen ist mir gerade begegnet, packe ich den rauf auf unsere Anschluss-Playlist. Bitte in der Live-Version, also Against All Odds, Take a Look at Me Now, Phil Collins, 1985.
Du hast on point die Recherche zugequatscht, die ich nebenbei leisten musste. Ey, weißt du, wie kompliziert das ist, wenn man transfermarkt.de auf dem Handy öffnet und dann in die ganzen Untermenüs geht und erstmal die Saison 23, 24 finden muss? Es waren 15 Tore. 15 Tore und 10 Assists. Also das ist dann eine starke Saison, die er für Augsburg gespielt hat. 28 Millionen Euro beträgt laut transfermarkt.de sein Marktwert. Und er ist gebürtiger Hamburger, ne?
Siehst du?
Ja.
Warum nicht im UKE zur Welt gekommen oder wo? Asklepios-Klinik in Altona?
Na, da stand, oder? Da, ich glaube, Hausgeburt. Das stand da nicht. Okay. Ja. Von mir gibt es, weil ja Spanien Europameister geworden ist, und ich will das nochmal sagen, absolut verdient Europameister geworden ist, gibt es einen spanischen Song von mir, und zwar Locker von Alvaro Soler.
Das kann ich nachvollziehen.
So,
dann würde ich sagen,
jetzt Locker.
Ja, wir lassen jetzt Locker, definitiv. Und genießt nochmal diese Folge und die kommende. Dann geht es wahrscheinlich rein in die, wie bei Baywatch Berlin, ne? Dann machen wir unsere Summer Breeze Version. Du aus Frankreich, ich aus, du von der Yacht, ich von der Wurst. Zusammen sind wir dann Yachtwurst. Und dann würde ich sagen, gehen wir in eine schöne Woche. Euch vielen Dank fürs Einschalten während der EM. Ich hoffe, ihr kommt auch gut durch ohne. Und ja, war schön mit dir, Auge, wie immer.
Ich fand's auch ganz toll und habt eine schöne Woche. Nächste Woche hören wir uns. Ja, ich wollte jetzt nicht nochmal dasselbe wiederholen, was du gesagt hast.
Ich fand's auch
wir
ganz toll.
Wir sind schon wieder über die 60 Minuten Schallmauer weg. Also wenn das ein EM-Spiel wäre, dann wären wir jetzt mittendrin in der Verlängerung. Und ja, ich werde jetzt nichts mehr sagen, außer ein Wort noch. Vielen Dank.
Tschüss an die Bremen.
Horst Rubisch war das. Tschüss.
War das Horst Rubisch?
Ja.
Okay, dann tschüss, Horst Rubisch. Bitte schneiden, tschüss. Bitte schneiden. Schöne Woche, tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.